Galater 5, 22, einige werden es auswendig können. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wir hatten einen Vergleich gezogen mit Obstbäumen im Garten, die man, wenn man nicht viel Ahnung hat, spätestens erkennt, wenn die Früchte kommen. Diese Früchte, die wachsen langsam, aber stetig im Leben eines Gläubigen heran. Voraussetzung für Wachstum ist immer die feste Verbindung. Die Frucht am Baum, der Gläubige an Jesus. Unser Herr selber hat einen Vergleich gebracht in Johannes 15, Verse 4 und 5. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Der Frucht gegenübergestellt haben wir die Gaben des Geistes. Im 1. Petrus 4, Vers 10 steht, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Das ist so wie die zwei Seiten einer Medaille. Es gehört einfach zusammen. Stellt euch mal jemanden vor, der einen Acker bestellen will, aber er hat keinen Pflug. Der Nächste hat die ganze Scheune voller Ackergeräte, hat aber null Bock. Also Gaben und Früchte, Gaben und Früchte gehören zusammen. Wenn ein Sänger die schönsten Loblieder singen könnte, aber Sünde verschließt seinen Mund, wem nützt es? Gottes Geist hat jedem von uns mindestens eine Gabe geschenkt. Und er will uns auch die Freudigkeit geben, sie einzusetzen. Voraussetzung ist, dass wir das wollen und uns seinem Wirken öffnen. Heute wollen wir uns nun die erste Teilfrucht ansehen aus Galater 5, die Liebe. Die Liebe ist ein Thema, von einem Mann gesprochen hier vorne, die Liebe ist ein ganz schweres Thema. Wenn man die Menschen auf der Straße fragen würde, was verstehst du unter Liebe? In der heutigen Welt, die meisten würden wahrscheinlich die Antwort geben, was wir unter Liebe machen bezeichnen würden, also Sexualität. Ein anderer Teil der Menschen würde vielleicht sagen, Liebe ist das Gefühl, wenn ich jemanden mag, dann liebe ich ihn. Manche würden vielleicht auch so etwas wie Sympathie beschreiben. Dieser Begriff Liebe ist vage und hat eine Nähe auch zu nett sein, freundlich sein. Deshalb ist es wichtig, dieses Wort auch mal im biblischen Sinne zu verstehen und zu definieren. Die Spannung, die wir verspüren, kommt dadurch zustande, dass wir den Begriff Liebe, so wie wir ihn verstehen, auch auf Gott übertragen. Dann sagen die Leute nämlich, ja, das soll ein Gott der Liebe sein, der so etwas zulässt. Warum passiert das ganze Böse auf der Welt? Ist das Liebe? Aber unser Denken von Liebe dürfen wir nicht auf Gott übertragen. Gott liebt nun mal göttlich, weil er Gott ist. Es gibt vier griechische Worte, die vielen Aspekte der Liebe ein wenig beschreiben. Die Bibel selber spricht von zwei Arten von Liebe, Philio und Agape. Beide erscheinen immer wieder an verschiedenen Stellen der ganzen Schrift. Es gibt noch zwei andere Wörter in der griechischen Sprache, Eros und Storge. Eros ist die sinnliche Liebe. Das Wort Erotik kommt daher, das ist da abgeleitet. Es ist die Liebe zwischen den Geschlechtern. Eine sexuelle, physische Liebe. Und sie basiert auf Leidenschaft. Sie ist uns durch Gott, durch die Bibel nicht verboten. Sie wird in die Ehe hineingestellt. Und so bekommt sie ihren Sinn und ihren Platz. Storge ist die familiäre Liebe. Es gibt da so einen Spruch, den wir vielleicht kennen, Blut ist dicker als Wasser. Ne? Die Liebe der Eltern zu ihren Kindern, die Liebe der Kinder zu ihren Eltern hoffentlich. Wir lieben unsere eigene Familie. Es gibt eine Verbundenheit durch Verwandtschaft. Als Geschwister lieben wir einander wegen der Familienbande. Ein schönes Beispiel dafür sind Martha und Maria mit ihrem Bruder Lazarus, die wirklich eng miteinander waren, die sehr traurig waren, als er gestorben war. Dann gibt es noch Philio, die Liebe einer Freundschaft. Das ist die höchste Art der menschlichen Liebe. Es ist das herzliche und enge Verhältnis von Körper, Seele und Geist. Philio meint die höchste Ebene der Freundschaft. Weil sie sich aber auf menschlicher Ebene bewegt, kann sie auch abnehmen oder erkalten. David und Jonathan sind ein schönes Beispiel für freundschaftliche Liebe, die nichts mit Sexualität zu tun hatte. Einfach nur Liebe von Menschen, die einander gern haben, die auf demselben Wege sind. Und dann gibt es Agape, die selbstlose, göttliche Liebe. Durch Agape wird uns die unglaubliche, unverdiente Zuwendung Gottes an den Menschen beschrieben. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8, Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Agape ist gebende, opfernde, mitleidende Liebe. Der Wille kontrolliert diese Liebe. Agape baut gute Beziehungen und hilft, ohne einen Gedanken an die Kosten zu verschwenden. Agape ist Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht des Geistes ist mehr als eine Gefühlsregung. Wenn eine Mutter nachts wach wird, weil das Baby schreit, dann muss sie nicht darüber nachdenken, ob sie müde ist oder nicht. Sie wird aufstehen und sie wird, denke ich mal, das Kind versorgen, es in den Schlaf wiegen, es versuchen, das Beste zu tun. Manchmal tun auch Väter das oder haben es getan. Sie muss darüber nicht nachdenken, es steckt in ihr drin. Und genauso ist das mit Gott auch. Wenn wir behaupten, wir können einander nicht lieben, sagen wir eigentlich, wir wollen einander nicht lieben. Das ist ein harter Satz, ne? Die christliche Liebe ist nicht eine Frage von Gefühlen, sondern des Willens. Wie könnte Gott sonst befehlen, liebt einander? Wir befolgen diesen Befehl nicht aus Sentimentalität oder Gefühlsduselei, sondern weil wir es wollen. Christliche Liebe ist die Folge eines Gott überlassenen Willens. Eine junge Frau hat mal ihren eigenen inneren Kampf beschrieben. Sie war ständig frustriert, weil sie dachte, dass sie als Christ immer eine tiefe Liebe überall und immerzu für jeden verspüren müsste, und es war nicht so. Sie verließ sich auf menschliche Emotionen und reduzierte Liebe zu einem warmen Gefühl. Dann veränderte jedoch das einfache Tun dessen, was ihr die Liebe Christi diktierte, ihr ganzes Leben. Sie sagte, als ich bemerkte, dass christliche Liebe nicht immer ein warmes Gefühl ist, sondern vielmehr die Ausführung einer Tat, das hat mein Leben revolutioniert. Ich kann Gefühle nicht steuern, aber ich kann meine Handlungen steuern, und das ist aufregend. Oh, ich begrüße herzliche Empfindungen, wann immer sie mir begegnen. Aber ich brauche sie nicht unbedingt, um christliche Liebe auszuüben. Die Liebe hat eine neue Dimension gewonnen. Sie ist eine Tat. Wenn man diese Beschreibung der Liebe hört, dann könnte man denken, man muss sich nur genug anstrengen, man muss es nur wirklich genug wollen, und dann muss es ja eigentlich klappen. Aber diese Liebe, die Agape-Liebe, ist nicht ein Produkt unseres Willens. Auch nicht, wenn sie aus einem aufrichtigen Herzen kommt. Sie ist ein göttliches Geschenk, wenn wir nochmal an den Galater 5, 22 denken, das durch den Heiligen Geist zu uns kommt. Römer 5, Vers 5. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Unsere Herzen werden vom Heiligen Geist mit Liebe erfüllt. Wir sehen, es hat nicht nur etwas mit dem Willensentschluss zu tun, die Voraussetzung muss erst gegeben sein. Und Liebe zeigt sich in der Praxis. Johannes ist das, glaube ich, ne? 1. Korinther 13, nee, das ist Paulus. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Bei einem Eheversprechen, was versprechen die beiden sich da? Sie versprechen einander nicht, was sie in Zukunft fühlen werden. Das können sie gar nicht. Sie versprechen einander, was sie füreinander tun wollen. Wenn jemand eine Tat der Liebe tut, folgt auch das Gefühl der Liebe nach, nicht umgekehrt. Genauso wie wir Glück finden, wenn wir es teilen, wird Liebe real, wenn man sie in irgendeiner Form ausdrücken kann. Liebe braucht immer ein Gegenüber, einen Gegenstand, dem sie sich zuwendet. Mir ist dabei in den Sinn gekommen, wozu Gott uns eigentlich geschaffen hat. Gott ist die personifizierte Liebe und er braucht für seine Liebe ein Gegenüber. Deswegen hat er uns geschaffen, um uns lieben zu können. Wir sind Produkt und Gegenstand seiner Liebe, seiner göttlichen Liebe. Und diese Liebe soll und kann uns auch erfüllen durch seinen Geist. Es ist quasi unser Erkennungszeichen. Johannes 13, 35 steht: An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Liebe ist also kein Gefühl, das man ein- und ausschalten kann wie ein Licht. Liebe lässt Gutes auf andere herabregnen, wie Gott es für uns tat, als wir noch seine Feinde waren. Christus kam und starb für uns, als wir ihn noch nicht liebten. Agape-Liebe bedeutet, dass Christus durch den Heiligen Geist in uns lebt. Christliche Liebe unterscheidet sich von gewöhnlicher menschlicher Liebe. Mit solcher Liebe verlieben wir uns nicht, sondern wir entscheiden uns, sogar den Unbeliebten zu lieben. Die Liebe Christi triumphiert über das Ich. Wir erfahren sie nur durch die Kraft Gottes, durchs Heiligen Geistes. Wer nicht wiedergeboren ist, kann diese Liebe gar nicht erfahren. Es ist ein Lern- und Reifeprozess, der ein Leben lang anhält. Und wir werden es auch nicht in Vollkommenheit erreichen in diesem Leben, aber wir sind auf dem Wege dorthin. Die 5-jährige Martha hat eine schwere Operation hinter sich. Sie hat eine beträchtliche Menge Blut verloren und braucht eine Transfusion. Tests ergaben, dass ihr Blut mit dem ihres Bruders zusammenpasst. Der Doktor fragt den Bruder: Willst du deiner Schwester von deinem Blut abgeben, Jimmy? Jimmy beißt die Zähne zusammen und sagt: Ja, wenn sie es braucht. Aber irgendwie verändert dieses spontane Ja doch seine Befindlichkeit etwas. Fühlst du dich krank? Fragt der Arzt. Nein. Ich überlege nur, wie lange es dauert, bis ich sterbe. Wieso sterben? Meinst du, du musst sterben, weil du Blut spendest? Ja, sagt Jimmy. Wir alle wissen, dass das nicht stimmt, aber der Kleine hat das geglaubt und hat trotzdem ein schnelles Ja gefunden, aus Liebe zu seiner Schwester. Aber schauen wir mal in Gottes Wort. Gott hat den Johannes Folgendes aufschreiben lassen. Johannes 15, Vers 13. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. So, Geschenke ist immer was Schönes, gerade zu Weihnachten, ne? Wenn man jemandem Urlaub bezahlt, ist das was Großes. Oder wenn man einem ein Haus schenkt, das ist was Also, ne, mehr geht ja bald gar nicht, ne? Aber sein Leben opfern, es ist durch nichts zu überbieten. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Die Liebe Gottes wird für uns sichtbar in dem Geben seines Sohnes. Die Bibel führt uns nach Bethlehem und im weiteren Verlauf nach Golgatha. Das sind zwei Wunder, in denen wir ganz klar seine Liebe erkennen können. Als Gott seinen einzigen Sohn gab, demonstriert er seine Liebe zu uns. Der Tod Jesu Christi am Kreuz und sein vergossenes Blut für unsere Sünden sind das Zentrum der christlichen Botschaft. Aber die Schrift sagt nicht nur, dass Gott der Urheber der Liebe ist, sondern auch, dass Jesus Christus die Offenbarung der vollkommenen Liebe ist. Also an ihm können wir sehen, wie göttliche Liebe funktioniert. Als Jesus auf dieser Erde war, hätte er zu jedem Zeitpunkt sagen können, ich habe es nicht nötig, diese Dinge zu erleiden. Ich werde nicht ihren Speichel in meinem Gesicht ertragen, ihre falschen Anschuldigungen über mich ergehen lassen, ihre verrückte Behandlung, ihre Verleugnung. Ich werde nicht sterben, um sie zu retten. Sie sind mein Opfer nicht wert. Warum sollte ich für sie leiden? Aber Jesus blieb dabei und vergaß sich selbst für uns. Letztendlich wurde er gekreuzigt und er breitet seine Arme am Kreuz aus und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Beispiel, das uns herausfordert. Wir sind nicht Jesus und wir können auch die Welt nicht retten. Aber wir können versuchen, ihm nachzufolgen und wir können unseren Willen Jesus zur Verfügung stellen und wir können versuchen zu lieben. Im Geiste des Gebens und des Opfers wird diese Liebe sichtbar. Furcht zieht sich vor anderen zurück als Selbstschutz. Wir zeigen unsere Ähnlichkeit mit Christus zuerst durch unsere Liebe zu ihm, zu Gott. Wir sind genau wie Christus in die Gemeinschaft mit Gott berufen. Er nennt uns seine Brüder. In unserem Gehorsam, seinen Willen zu tun, wird das erfahrbar. Unsere Ähnlichkeit mit Christus zeigt sich aber auch in der Liebe zu anderen. Sein Mitleid und seine Anliegen für andere wird unser Anliegen. Wir wünschen mehr und mehr, für andere zu lieben, zu leben, als nur für uns selbst. Im 1. Johannes 4, Vers 8 steht, wer aber nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn Gott ist Liebe. Psychologen meinen, dass Kinder ohne das Wissen, wie man liebt, zur Welt kommen. Weiß ich nicht, aber sie hätten die Fähigkeit, Liebe zu empfangen. Anders gesagt, sie lernen es zu lieben, indem sie sehen und fühlen, wie ihre Eltern sie und auch einander lieben. Lange bevor das Kind von Liebe weiß, sogar schon vor der Geburt, liebt die Mutter im Normalfall das Kind. Lange bevor das Kind die Liebe beantworten kann, schüttet die Mutter ihre Liebe aus über das Kind, ohne über die Reaktion des Kindes nachzudenken. Sie liebt es auch, wenn es schreit und brüllt und die Hosen voll hat. Während der Zeit der völligen Abhängigkeit, wenn das Kind ständige Aufmerksamkeit verlangt und dennoch oft nicht einmal mit einem Lächeln antwortet, bleibt die Mutterliebe stark. Schließlich wächst das Kind und beginnt zu antworten. Das Kind lächelt, es nimmt die Hand der Mutter. Das Kind antwortet auf die Mutterliebe. Das Kind liebt, weil die Mutter das Kind zuerst geliebt hat. Das ist eine recht treffende Beschreibung des geistlichen Lebens. Gott liebte uns lange bevor wir davon wussten. Noch vor Grundlegung der Welt liebte er uns. Als wir hilflos und heimatlos waren und seine Liebe nicht erwidern wollten, liebte Gott uns. Und durch die Botschaft des Evangeliums nehmen wir die Liebe Gottes wahr. Diese göttliche Liebe ist weder normal noch natürlich. Die menschliche Liebe opfert sich nicht und leidet nicht für andere. Nur durch den Geist Gottes werden Liebe und Opfer zum Leben erweckt. Wir wollen Menschen nicht länger beurteilen nach ihrem Besitz, ihrer Position, Popularität, Rasse, Religion, Reichtum, Hautfarbe, Bekenntnis oder Heimatland. Wir denken zuerst daran, ob sie wiedergeboren sind, ob sie gerettet sind oder nicht. Wer in Christus lebt, ist eine neue Schöpfung. Das alte Leben ist abgestorben, Neues hat begonnen. Wir wissen, dass Menschen ohne Christus immer noch in der Dunkelheit leben und den echten Weg zum Leben nicht kennen. Und die Liebe Christi drängt uns dann, diesen Menschen zu helfen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Lässt sich diese Liebe auch auf andere Lebewesen übertragen? Klar wird es einen Unterschied geben in der Reaktion, ob man einen Hund streichelt oder ob man ihm einen Arsch tritt und am Schwanz zieht. Es gibt Wissenschaftler, die sich damit beschäftigt haben. Ein amerikanischer Geflügelexperte hat eine wissenschaftliche Abhandlung über die Produktion von Eiern geschrieben. Er stellte fest, dass Hühner, Hennen, Menschen eigentlich mögen. Besonders Menschen, die sie auch mögen. Das kann ich mir vorstellen. Und dass sie sogar mehr Eier legen, wenn sie gemocht werden. Wenn also deine Hennen zu wenig Eier legen, dann ist es nützlich, Bibel zu lesen und in die Gemeinde zu gehen. Das ist nützlicher, als Fachzeitschriften zu studieren. Oder man kann es auch in dieses Leben übertragen. Wenn in deiner Gemeinde nichts los ist und die anderen sind irgendwie alle doof und keiner versteht dich, dann beginne von dir wegzusehen. Lass dich von Jesus lieben, damit auch du lieben kannst. Unsere Liebe zu Christus wird nicht an unseren Gefühlen für ihn gemessen, sondern an unserem Gehorsam. Johannes 14, Vers 15 steht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch gesagt habe. Und ein paar Verse später, Vers 23, sagt er, wer mich liebt, richtet sich nach dem, was ich ihm gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir beide werden zu ihm kommen und immer bei ihm bleiben. Der Test unserer Liebe zu Christus besteht also in Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Er offenbart sich denen, die ihm gehorchen. Dem erkannten Willen Gottes zu gehorchen ist die Voraussetzung für ein Leben in der Liebe. Ungehorsam sorgt immer für Distanz. Wenn wir uns nach größerer geistlicher Kraft sehnen, wenn wir Christus spüren wollen als lebendige Realität, wenn wir den Heiligen Geist mehr erleben wollen, dann müssen wir bereitwillig gehorsam sein. Gott prüft unsere Liebe, ob wir dem Befehl Christi, andere zu lieben, gehorsam sind. Und da unsere Liebe stärker von unserem Willen als von unseren Gefühlen abhängt, kann Christus uns diese Liebe auch befehlen. Er kann es befehlen, weil er selber der Geber dieser Gabe ist. Warum sind Menschen, die nur religiös sind, oft durch einen Mangel an Liebe gekennzeichnet? Jesus hat immerzu die Schriftgelehrten und Pharisäer vorgehabt und hat immerzu an ihnen rumkritisiert. Da könnte man denken, das sind ganz schlimme Burschen gewesen, völlig entartet und haben nur böse Sachen gemacht, ne? Nein, waren sie nicht. Die haben versucht, bis ins Kleinste das Gesetz einzuhalten und haben sich sogar noch Gebote zusätzlich ausgedacht, weil ihnen das noch nicht gereicht hat. Was war also das Problem? Sie hatten keine Liebe. Sie haben den Menschen nichts von Gott erzählt, nicht so. Sie haben sie nicht eingeladen, sie haben den Menschen nicht gedient. Im 1. Johannes 3, 17 steht, denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Bruders oder seiner Schwester gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im Überfluss besitzt. Da gibt es noch eine kleine Geschichte. Im 17. Jahrhundert in Schottland, da haben sich die presbyterianische und die episkopale Kirche miteinander gestritten. Und da reiste ein Erzbischof, James Usher, inkognito durch Schottland. Und er kam dann an einem Samstagabend bei einem Dorfpfarrer an und wurde gastfreundlich aufgenommen. Und in dem Haus war es üblich, Samstagabend sich zu versammeln. Die hatten noch keinen Fernseher, die haben in der Bibel gelesen und haben sich unterhalten. Und dem Gast, der da kam, inkognito, dem wurde eine Frage gestellt: Wie viele Gebote gibt es? Er sagte 11. Die anderen waren ein bisschen überrascht von seiner Unkenntnis. Am nächsten Morgen stand der Hausherr früh auf und ging in den nahegelegenen Wald, um zu beten. Zu seiner Überraschung entdeckte er dort seinen Gast, ebenfalls betend. Dann gab der Erzbischof seine Identität preis und wurde dann von dem Hausherrn gebeten, den Morgengottesdienst zu halten. Er wählte als Text Johannes 13, 34. Heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Der Dorfpastor flüsterte seiner Frau ins Ohr: Da hast du das 11. Gebot. Er könnte auch hinzugefügt haben, das ist nicht überliefert, das ist das Gebot, das alle anderen zusammenfasst. Auch Jesus wird einmal gefragt: Was ist das höchste Gebot? Und er antwortet: Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebt einander. Das ist der Prüfstein, den wir haben sollten bei jedem Gedanken, bei jedem Wort, bei jeder Tat. Ich weiß, auch ich habe das oft nicht. Aber ich sehne mich danach. 1. Johannes 3, 18 bis 19 steht: Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben. Nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Daran zeigt sich, dass die Wahrheit unser Leben bestimmt. So können wir mit einem guten Gewissen vor Gott treten. Ich möchte diese Predigt mit einer kleinen Geschichte noch abschließen, die man sich gut merken kann. Ein kleines Mädchen liegt in seinem Bett nachts. Es wird wach, weil draußen Gewitter ist. Und es knallt richtig und die Blitze zucken und sie hat schreckliche Angst und sie wird wach und schreit richtig vor Angst. Ihr Papa kommt rein und nimmt sie in den Arm und tröstet sie und erklärt ihr, dass sie keine Angst haben braucht und Gott beschützt sie ja und er passt ja auf dich auf. Und das kleine Mädchen sagt: Ich weiß, dass Gott für mich sorgt und dass er mich liebt. Aber jetzt, Papi, jetzt brauche ich jemanden mit Haut, der mich liebt. Wir sollten Gottes Liebe sein mit Haut überzogen. Wirkliche christliche Liebe muss im Leben und in der Tat verkörpert werden, sonst hört sie auf zu existieren. Amen.